Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Ich bin der Chris Marquardt und mit mir wie jede Woche meine Mutter. Hallo Trudel, wie geht's dir?
Hallo, danke, mir geht's gut und das hoffe ich von dir auch.
Ja, doch, ist alles
vor
ganz
allem
okay.
Heute scheint nämlich mal wieder die Sonne und ja, dann muss es einem ja gut gehen.
Ja, der Regen kommt wieder zurück. Wir nehmen das relativ früh auf, nämlich irgendwie so Mitte, Ende Mai und deshalb, egal, reden wir nicht über das Wetter, reden wir über diesen Podcast. Dieser Podcast wird nur als kleiner Hinweis am Anfang unterstützt von Share, dazu nachher ein bisschen mehr. In der Mitte außerdem natürlich wie immer der Hinweis, wir sind weder Mediziner noch Ernährungsberater, noch sind wir ein bisschen vom Fach schon, aber eben nicht mit dem entsprechenden Abschluss. Und deshalb wird alles in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf fast 26 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Fast 26 Jahre.
Nun ja. Ja, ganz genau.
An dieser Stelle auch der Hinweis, wir für alle, die dir das jetzt nur hören, hier gibt es immer was zu sehen, ne? Nicht nur uns beide, sondern wenn wir hier was erklären, dann zeigen wir da ganz oft auch Dinge auf dem Video und das findet ihr auf YouTube und falls ihr da auch gerade auf dem YouTube-Kanal seid, klickt doch mal auf den roten Abonnieren-Knopf, die Glocke und was man halt alles so tut, damit wir dann entsprechend ein bisschen sichtbarer werden dort. Das Thema heute, Zöliakie und andere Unverträglichkeiten. Ich fange mal vorne an. Du kannst mich gleich korrigieren, falls ich Blödsinn erzähle.
Gucken wir mal.
Zöliakie ist eine Autoimmunerkrankung und die äußert sich durch ein entzündliches Geschehen im Darm. Das haben wir ja schon ausführlich geklärt hier. Durch diese Entzündung verringert sich dann die Darmoberfläche, damit der Körper nicht mehr mit genügend Nährstoffen versorgt und die Folge sind dann eben Nährstoffmangel in vielen Bereichen. Auch da haben wir schon drüber gesprochen. Und heute weiß man aber, dass das nicht so isoliert passiert, sondern dass es manchmal eben drüber hinausgeht, dass noch andere Folgen der Zöliakie außer dem Ernährungs- oder Nährstoffmangel passieren und das können auch weitere zum Beispiel Autoimmunerkrankungen sein. Da reden wir also, wenn man da mal in die Literatur guckt, Hashimoto zum Beispiel, Morbus Basedow. Du hast Hashimoto?
Ich habe Hashimoto, ja.
Ja, das ist eine Schilddrüsenerkrankung.
Das ist gerne kombiniert mit Zöliakie.
Genau, also das ist einfach eine der möglichen Auswirkungen, eben weitere Sachen. Allein deshalb ist es schon unglaublich wichtig, Zöliakie rechtzeitig zu erkennen. Und dann auch entsprechend die Ernährung umzustellen. Das ist ja die aktuell immer noch einzige Möglichkeit, mit Zöliakie langfristig klarzukommen, indem man sich die Ernährung ändert. Und zu der Zöliakie kommen aber dann auch noch ab und zu andere Unverträglichkeiten. In der Literatur findet man da Laktoseintoleranz oder Fructoseintoleranz oder auch Histaminunverträglichkeiten, die bei manchen Leuten sich zeigen, die diese Laktoseintoleranz, oder fangen wir mal bei der Histaminunverträglichkeit an. Da wird immer noch geforscht, so viel ich weiß, aber
leider ist die noch gar nicht so erforscht und man kann es auch relativ schlecht feststellen. Mhm. Man kann einfach vielleicht sogar selbst feststellen, besser als manche Ärzte. Also ich selbst habe mit Histamin Probleme. Und immer wieder mal, das sind Phasen, wo es ganz gut ist, aber man muss dann einfach wissen, was man darf.
Was sind denn deine Symptome, wenn du merkst, dass
Also bei mir sind die Symptome, also Kopfschmerzen zum Beispiel, dann ich habe dann im Mund Probleme, dass der dann brennt. Und also es gibt die verrücktesten Sachen. Es gibt also bis zu Kreislaufproblemen. Aha. Es gibt Nesselsucht, es gibt Kopfschmerzen und
ich habe hier gelesen, dass man auch also durchaus hier das übliche Nase, Niesen und so weiter haben kann.
So wie
auch Verdauungsprobleme.
Histamin ist eine Pseudoallergie. Und es gibt da ein, also ich selbst war schon in Tübingen damit, weil ich auch Medikamente nicht vertrage durch das Histamin. Und die konnten mit mir eigentlich gar nichts anfangen. Die haben gesagt, das könnte man nicht testen, was aber wiederum nicht ganz stimmt. Aber man man könnte es selbst testen, indem man mal eine Woche absolut histaminarm ist. Es gibt
so eine Ausschlussdiät quasi.
Ausschlussdiät und dann einfach mal Histamin zu sich nimmt und dann schaut, wie man reagiert.
Lass uns mal kurz schauen, was das für Nahrungsmittel sind, die da, also Histamin scheint wohl hauptsächlich durch Nahrungsmittel induziert zu werden. Da reden wir von, ich glaube, Rotwein.
Medikamente, Nahrungsmittel, ja, alles Mögliche.
Also Rotwein ist so einer der... Rotwein ist lecker.
Schade, ja. Alle Dinge, die haltbar gemacht sind, zum Beispiel geräucherte Sachen, Sachen in Konserven.
Ja.
Fischkonserven sind ganz schlimm. Also
was ich gelesen habe,
vertrage ich leider gar nicht. Frischen Fisch, ja, alles was frisch ist, auch frisch gekocht, ja, geht gut.
Was ich gelesen habe, war noch so bestimmte Käse, wie zum Beispiel so ein Parmesan oder sowas.
Ja, es ist eben alles, was reif ist, also reife Käse. Und da muss man, gut ist, wenn man da wirklich mal eine Karenzzeit macht, histaminarm lebt und sich dann herantastet. Man verträgt dann wieder in kleinen Mengen. Also ich habe kürzlich ein interessantes Gespräch mit einer Ernährungsberaterin gehabt, die ich auf dem World Hero Festival kennengelernt habe, die selbst Histaminunverträglichkeit hat. Und die hat mir super gute Tipps auch gegeben. Also es ist halt leider nicht ganz einfach, weil es gibt auch Histaminliberatoren. Das sind zum Beispiel Früchte, teilweise Erdbeeren oder die dann selbst gar nicht so viel Histamin haben, aber dieses Histamin auslösen oder pushen. Und also es ist sehr gut, wenn man sich Lektüre beschafft. Ich habe eine App und da kann ich dann eben nachschauen, was hat Histamin oder was ist ein Histaminliberator. Zum Beispiel Tomaten sind ganz schlecht, leider auch in gekochter Form. Das bedauere ich sehr. Aber ich vertrage jetzt auch wieder in kleinen Mengen Biotomaten, was auch immer das damit zu tun hat, kann ich nicht sagen, aber eben in kleinen Mengen. Und also wenn man jetzt zum Beispiel wieder sich herantastet an das Histamin, mit kleinen Mengen probieren und dann, wenn man dann zum Beispiel eine Tomate isst, auch noch einen reifen Parmesan und ein Glas Rotwein, das ist dann die volle Dröhnung. Also das würde ich euch bitte nicht empfehlen.
Na gut,
aber ich vertrage... Es hat mir eben auch diese Ernährungsberaterin gesagt, Erdbeeren vertrage ich jetzt, wenn man sie zusammen mit Quark isst.
Aha.
Oder Joghurt, also irgendwo mit Eiweiß in Verbindung, verträgt man es besser. Also ich kann zum Beispiel jetzt Erdbeersahnetorte kann ich essen. Die macht mir nichts, aber die einzelnen frischen Erdbeeren können Reaktionen auslösen. Und das muss aber jeder für sich selbst herausfinden, weil jeder anders reagiert auf das Histamin.
Also ich habe einen Erfahrungsbericht von einer gelesen bei der Recherche, die sagte, sie hat dann einfach tatsächlich mal, nachdem sie ganz schlimme Symptome hatte und nicht wusste, wo es herkommt, eben genau diese Sachen weggelassen, hat sich mal ein paar Tage wirklich nur von Reis ohne Soße quasi und so weiter ernährt, was auch nicht toll war, aber dann ist ihr plötzlich radikal besser gegangen. Also es kann sowas sein.
Man muss sich da herantasten.
Gut.
Also ich vertrag inzwischen wieder einiges, komm super gut damit zurecht und ich muss also auch nicht auf zu viel verzichten. Aber wie gesagt, vorsichtig an die Sache herangehen.
Okay, was man natürlich auch noch tun kann, wobei es vielleicht auf die Dauer nicht toll ist, aber auf die Schnelle kann man sich natürlich mit Antihistaminika helfen, also mit entsprechenden Medikamenten.
Allergietablette.
Genau, eine Allergietablette, also hier Cetirizin, Loratadin und so weiter. Das sind aktuelle Wirkstoffe, die ich zum Beispiel während der Heuschnupfenzeit quasi mehrmals die Woche nehmen muss, weil ansonsten werde ich meines Lebens nicht mehr glücklich. Tja, es ist auf jeden Fall Thema, was man so im Hinterkopf haben soll. Jetzt lass uns noch auf den zweiten Block eingehen und zwar auf die Laktoseintoleranz. Da kann ich sogar einigermaßen fundiert mitreden. Ich habe zwar keine Laktoseintoleranz, aber meine bessere Hälfte, die Moni, hat sie.
Ja.
Und deshalb habe ich mich da quasi indirekt auch ganz massiv mit beschäftigt. Und die Ursache von Laktoseintoleranz ist ganz einfach, der Körper produziert zu wenig von dem Enzym, was die Milch spaltet, die Laktase.
Die Laktase, eben. Und die ist am Anfang der Zöliakie-Diagnose, ist die eben auch nicht vorhanden. Und deshalb sollte man unbedingt am Anfang der Zöliakie-Diagnose auch laktosefrei erstmal leben. Mhm. Man kann sich da dann auch langsam wieder rantasten. Also ich habe dann irgendwann wieder eine Kugel Milcheis vertragen, aber keine drei Kugeln. Mhm. Und das ist dann auch wieder einfach ein Ausprobieren.
Der Unterschied zur Zöliakie ist, dass die Laktose, also die Zöliakie, zerstört den Darm und der muss sich erst wieder sehr mühsam wieder aufbauen. Die Laktoseintoleranz ist unangenehm, aber nicht so gefährlich. Das heißt, und die gibt es auch vor allem auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Wenn ich Zöliakie habe, dann darf ich kein Gluten mehr zu mir nehmen. Oder nur noch, also nee, eigentlich nicht mehr.
Gar nicht mehr.
Wenn ich laktoseintolerant bin, es gibt Leute, die sind mehr oder weniger laktoseintolerant. Die Symptome, Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfälle, also auch nicht schön. Und
aber das geht wieder weg.
Aber und das geht wieder weg, ja.
Und es gibt auch dieses Enzym Laktase in Kapselform.
Das wäre jetzt die Frage, was kann man tun? Also natürlich kann man auf Milchprodukte verzichten, weil Laktose, übrigens übersetzt, Laktose ist Milchzucker. Also das, was die Milch so schön süß macht. Es gibt Milchalternativen. Also wenn ich mir jetzt unbedingt was in Kaffee tun will, aber ich die Laktose nicht vertrage, dann kann ich hier Hafermilch, Mandelmilch, Sojamilch, Kokosmilch. Da gibt es genügend laktosefreie Alternativen. Es gibt heute im Kühlregal in fast allen Supermärkten ein einigermaßen ordentliches Sortiment an laktosefreien Milchprodukten, Quark, Sahne, Butter und so weiter.
Ja, also das ist überhaupt nicht schwierig, auf Laktose zu verzichten. Und ich denke, wenn man dann unterwegs ist und mal essen geht, dann sollte man vielleicht so eine Kapsel zur Vorsicht dabei haben.
Genau.
Ich würde es jetzt zu Hause, würde ich es einfach gar nicht machen. Ich würde einfach laktosefrei leben.
Aber ich kenne das mit Moni, da sind wir irgendwo und dann, was weiß ich, wir gehen griechisch essen und da muss natürlich ein Tzatziki dazu. Das ist ein
ganz
Quark,
klar.
Der ist mit Laktose. Dann sagt sie, da pfeift drauf, ich werfe mir jetzt eine Laktasetablette ein und dann geht das auch mal. Was interessant ist, Käse? Ja, Käse, vor allem, wenn sie eine gewisse Reifung haben, haben sie auch keine Laktose mehr.
Ab 3 Monaten Reife. Und das ist nämlich eigentlich auch das, wo die Firmen Geschäfte mitmachen. Da steht überall laktosefrei drauf. Und eigentlich, wenn man weiß, dass ein Käse, der 3 Monate alt ist, laktosefrei ist, braucht man keine Produkte kaufen, wo laktosefrei draufsteht.
Kleiner Tipp, hinten auf den Produkten ist eine Nährwerttabelle drauf. Und da steht auch die Menge Zucker drauf. Wenn man jetzt ein Produkt hat, was nicht gerade unbedingt gezuckert ist, also wie so ein, was weiß ich, ein fertiger Erdbeerjoghurt oder sowas. Bei uns zum Beispiel ist das immer so Feta-Käse und solche Geschichten. Da gehe ich in den Supermarkt, stehe am Kühlregal und dann sind da irgendwie 5 verschiedene Sorten Feta-Käse und dann gucke ich mir einfach den Zuckeranteil an. Und wenn der gering ist, im Fall jetzt von Moni, die verträgt da, was weiß ich, 0,2 Gramm Zucker auf 100 Gramm, dann weiß man, das ist im Wesentlichen laktosefrei. Also der Zuckeranteil ist tatsächlich ein Indikator dafür. Und dafür muss nicht immer laktosefrei draufstehen, weil das macht es echt teuer, leider.
Ja, und es gibt übrigens auch die angeborene Laktoseunverträglichkeit. Und da geht halt dann gar kein Weg dran vorbei, ein Leben lang laktosefrei zu leben. Und es gibt die erworbene. Ja. Oder mit zunehmendem Alter lässt einfach die Laktase im Darm ab. Und dann muss man einfach irgendwann umsteigen.
Interessanterweise, und da habe ich mich nämlich jetzt mal schlau gemacht, wie sieht das dann auf dem im Rest der Welt aus? Da gibt es bei Laktoseintoleranz gibt es ein sehr klares Nord-Süd-Gefälle. Das heißt, in Skandinavien haben vielleicht 2% der Bevölkerung Laktoseintoleranz. In Italien sind es 2/3. Also,
und in Asien kennen sie es gar nicht.
In Deutschland immerhin 10%. Also einer von 10 Menschen hat Laktoseintoleranz. Manche wissen es noch nicht mal. Die wundern sich nur, dass sie, nachdem sie irgendwie Sahnetorte gegessen haben, dann Durchfall bekommen. Und weltweit sind 70% der gesamten Weltbevölkerung laktoseintolerant. Damit ist die Laktoseintoleranz eigentlich der Normalfall. Wir hier in Europa und vor allem in den nördlicheren Ländern sind diejenigen, die eigentlich die Sonderlinge sind. Also das hat wohl damit zu tun, dass die Laktosetoleranz, also das, was wir jetzt haben, eher so ein Überbleibsel ist aus der Zeit vom Stillen und hinterher, wenn man viel Kuhmilch trinkt, dann wird der Körper quasi trainiert, diese Laktase zu produzieren. Aber 70% der Weltbevölkerung sind laktoseintolerant. Und
vertragen es gar nicht, gell?
Ja.
Und ernähren sich dann eben auch anders. Also wie zum Beispiel die Asiaten, die trinken keine Milch.
Ja, es gibt tatsächlich, ich weiß es von älteren Japanern, die keinen Käse essen, weil sie, sie sagen, sie mögen ihn nicht, weil Käse ist
einfach vergammelte
Milch. Genau.
Vergammelte Milch, ja.
Aber in Wahrheit hat das den Ursprung, dass die einfach generell weniger Laktose vertragen, bis zu gar keine.
Ja.
Nun ja, die Laktoseintoleranz ist ein spannendes Thema. Und
ja,
wir kommen immer wieder irgendwo, wenn wir mal in einen Café gehen wollen und dann fragen, haben Sie laktosefreie Milch? Wir haben dumm angeguckt.
Ja, nicht einmal in Krankenhauscafeterias haben sie teilweise laktosefreie Milch und das verstehe ich überhaupt nicht.
Es ist meistens so, wenn man problemlos irgendwo laktosefreie Milch bekommt, dann deshalb, weil da jemand arbeitet mit Laktoseintoleranz.
Genau.
Nun ja, aber das sind auf jeden Fall Sachen.
Noch eine Anmerkung, also backen und kochen kann man die Milch eben austauschen gegen alternative Produkte oder laktosefreie Milch, ist überhaupt kein Problem.
Das lässt sich in der Regel 1:1 tauschen, ne?
Genau.
Super. So, dann kommen wir jetzt zu unserem Sponsor Share. Wir bedanken uns recht herzlich für die Unterstützung dieses Podcasts. Heute zum Thema selber backen, wie du es verträgst mit den Mehlen von Share, weil Share stellt ja tatsächlich richtig gute Mehle her, die nicht nur glutenfrei sind, sondern eben auch viele andere Dinge nicht enthalten. Und deshalb gucken wir da mal ganz kurz bei Share auf die Website. Den Link tun wir natürlich in die Beschreibung von diesem Podcast. Und ja, da gibt es tatsächlich hier einen fertigen Blätterteig. Also wer sich das nicht zutraut, den selber zu machen, hier kann man den fertig kaufen.
Ja, der ist tiefgefroren, in der Kühltruhe findet man den.
Genau, oder eben die unterschiedlichen Mehle, die Farina, den Brotmix, den Kuchen, Keksemix, Paniermehl. Ich will da mal ganz kurz reingucken, weil das passt sehr gut zum Thema, hier bei Farina zum Beispiel. Farina hast du schon benutzt?
Ich benutze das laufend. Ich habe gerade heute eine Soße gemacht, eine Mehlschwitze, eine Meerrettichsoße und da nehme ich als für die Mehlschwitze nehme ich das Farin.
Ja.
Und ich nehme es sehr gern für Nudelteig, also wenn ich Maultaschen-Ravioli mache und Pfannkuchen mache ich auch damit. Also da ist das mein Favorit dafür.
Sehr cool. Und das Thema, was wir heute haben, nämlich die Unverträglichkeiten, die passen natürlich hier super rein, weil hier stehen natürlich auf der Website, was hier alles eben nicht drin ist, nämlich es ist kein Gluten drin, es ist kein Weizen drin, es ist vegan, es ist vegetarisch, es hat keine Milchzusätze, keine Eierzusätze, keine Laktose, palmölfrei und ohne Konservierungsstoffe. Also ist hier genau deklariert, was da drin ist und was nicht drin ist. Und schauen wir noch ein anderes an, hier zum Beispiel den Brotmix. Ich nehme mal an, der ist besonders gut für Brot geeignet.
Ja, und das ist mein absolutes Lieblingsmehl, weil das ist wirklich für Hefeteig, also da hat man fast Gelinggarantie, wenn man dieses Mehl für Hefeteig nimmt.
Ja.
Wenn ihr dann noch meine Rezepte dazu anschaut, dann schafft ihr das hundertprozentig.
Super. Hier Mixzeug für Kuchen und Kekse, also auch das wieder ein Mehl, was speziell in eine Richtung geht. Auch hier wieder die ganzen Produkteigenschaften, eben wieder ohne Eierzusatz, ohne Milch und so weiter. Und dann last but not least, das finde ich immer ganz spannend, Paniermehl, weil du willst ja mal irgendwie Schnitzel oder Fisch oder Gemüse panieren und das geht natürlich damit besonders gut. Und deshalb bedanken wir uns nochmal bei Share für die Unterstützung. Tolle Produkte, die ihr euch ja wahrscheinlich im Laden um die Ecke kaufen könnt.
Ja, es gibt eigentlich fast in jedem Supermarkt gibt es irgendwo ein Regal, wo man Share-Produkte findet in den DM-Märkten. Also bei uns kriege ich es in 3 Märkten, kriege ich Share-Produkte.
Sehr schön. Und der Link, wie gesagt, hier zu den Mehlen ist in der Beschreibung. So, kommen wir zu Frag Trudel. Eigentlich bräuchten wir mal so ein Jingle, so ein
Ding. Ja, wir wollten doch noch über die Fruktoseunverträglichkeit sprechen.
Wollten wir das, oder? Dann erzähl du noch ein bisschen was über die Fruktoseunverträglichkeit.
Also die ist oft eben auch gepaart mit der Zöliakie, die Fruktoseunverträglichkeit. Mhm. Und da muss man dann eben auch durch Auslassen feststellen, auf was man reagiert. Es gibt Früchte, säuerliche Früchte, die besser vertragen werden als süße, reife Früchte. Und es ist auch schwierig, aber auch da ist so, wenn man eine Karenzzeit macht und sich langsam herantastet, kann man nachher wieder einiges davon essen. Und man muss dann halt einfach beim Backen unter Umständen den Zucker gegen Traubenzucker austauschen. Aber auch damit kann man backen. Einfach auch mal im Internet gucken, fruktosefreie Rezepte oder fruktosearm, fruktosefrei gibt es gar nicht. Es gibt Süßigkeiten zu kaufen, die eben fruktosefrei oder arm sind. Und da muss man dann einfach auch wissen, was man darf.
Alles klar. Ja, also jetzt aber Frag Trudel. Und da haben wir ja, ich mache es hier mal eben schnell auf. Auf dem Kochbuch glutenfrei-kochen.de gibt es hier den Knopf Podcast. Und wenn ihr da drauf klickt, dann findet ihr nicht nur alle Episoden von unserem Podcast. Ja, das ist nämlich jetzt hier schon deutlich über die 180 hinaus. Wann haben wir produziert? Sondern auch einen grünen Knopf Frag Trudel. Und wenn ihr da drauf klickt, dann könnt ihr uns eine Frage hier reinwerfen. Und wir freuen uns drüber, dass hier zum Beispiel die Andrea Fragen stellt. Beziehungsweise sie fängt erstmal an mit: Ich habe meine Diagnose Zöliakie vor 3 Jahren erhalten. Nun versuche ich seitdem viele glutenfreie Rezepte, mal mit mehr, aber auch mal mit weniger Erfolg. Ich bin gestern auf deinen Podcast gestoßen und laufe nun nur noch mit Kopfhörern rum und bin für die Außenwelt nicht mehr erreichbar. Toll, deine Beiträge, vielen Dank. Na, das ist doch mal ein tolles Lob.
Das ist doch schön, ja.
Das ist klasse. Also Andrea, wir machen es gerne und wir machen auch weiter. Jetzt schreibt sie weiter. Leider funktionieren die Rezepte mit Schermehl am besten.
Warum ja, leider? Weil die eben erprobt sind, die
sind sehr, sehr gut.
Deshalb
erprobt.
Ist es für Anfänger auch am einfachsten, mit diesen Mehlen zu arbeiten.
Aber jetzt schreibt sie weiter. Ich möchte aber erstens ohne Mais backen, noch mit fertigen Mehlmischungen. Ich bin auf der Suche nach einem gut funktionierenden Brötchenrezept, bei dem die Brötchen den glutenhaltigen Brötchen am ähnlichsten sind. Denn unsere Tochter, 13 Jahre alt, hat leider auch vor einem Jahr die Diagnose erhalten und wünscht sich so sehr nochmal klassische Brötchen. Die konnte ich ihr bis jetzt nur mit Scherbrotmehl bieten. Hast du einen Tipp, welches Rezept ich von deinen zahlreichen Möglichkeiten nehmen darf? Gibt es bei dir ein Rezept, wo sie sich selber ein Mehl mischen kann, was so gute Eigenschaften hat wie das Brotmehl von Scher?
Also dazu muss ich klar sagen, ich habe verschiedene gute Mehlmischungen und die findest du unter den Grundrezepten.
Einfach mal Mehlmischung in die Suche eingeben und dann hier unter den
Grundrezepten. Helle Mehlmischung, Mehlmischung ohne, also gerade eben auch ohne Maismehl mit Bananenmehl drin und verschiedene Mischungen. Und wenn du dann auch noch meinen Lievito Madre ansetzt, da gibt's eben auch ein Rezept und im Blog gibt's eine genaue Beschreibung, wie man das macht. Dann wirst du auch ordentliche Brötchen hinkriegen. Aber ich meine, das Schermehl hat wirklich den Vorteil, dass es einfach die Stoffe drin hat, die einen Teig gut machen. Und es ist halt mit den selbstgemischten Mehlen, die werden auch gut, die Brötchen, aber sie werden etwas anders. Aber probier's aus und mach den Lievito Madre und nimm so eine helle Mehlmischung und das sind dann in diesen Mischungen sind dann auch die Bindemittel schon drin, die einfach wichtig sind. Es ist dann 2/3 Mehl und 1/3 Stärke in den Mehlmischungen und dann, wie gesagt, den Lievito Madre noch dazu und taste dich dann ans Endergebnis ran. Der Teig muss zuerst noch ein bisschen weich sein, dann darf er nachquellen und dann kannst du ihn formen. Und du musst da einfach probieren, welche Mehlmischung dir am besten behagt.
Ja.
Ich gucke nachher mal, welches Rezept da sich eignet und dann verlinken wir das auch.
Genau, machen wir auch in die Beschreibung rein. So, und dann hat Andrea noch eine zweite Frage. Und zwar fragt sie, hast du ein Rezept bzw. Erfahrung mit Bambusfasern? Welche Mehlstärkesorte in deinen Rezepten könnte ich durch einen Teil mit Bambusfasern ersetzen? Ich möchte nach Möglichkeit weniger Kohlenhydrate in meinen Backwaren haben. Nochmals vielen Dank für deine Beiträge, auch in der Gluten-Free. Liebe Grüße, alles Gute und bleib gesund, Andrea. Bambusfasern Dankeschön. Ist ja eine interessante Zutat.
Ja, habe ich durch euch kürzlich kennengelernt. Erzähl mal, ja.
Ja, Moni hat die entdeckt und da ging es eben auch drum, weil wir gerne uns ein bisschen kohlenhydratärmer ernähren und gerne backen, dass wir gesagt haben, das müssen wir jetzt mal probieren. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie es hier ins Haus gekommen ist, aber auf jeden Fall hat Moni damit experimentiert und ein Brot entwickelt, was eben einen guten Teil Bambusfasern statt Mehl verwendet. Bambusfasern sind ja wie Mehl, sehr fluffig, sehr leicht und damit kann man backen und die Ergebnisse waren erstaunlich gut. Und dann hast du das auch mal ausprobiert. Ja, aber du hast das,
ihr lebt natürlich Low Carb und das war ein Low Carb Brot. Das war jetzt nicht unbedingt, es war glutenfrei natürlich, weil es Low Carb war, aber.
Und weil Bambusfasern auch glutenfrei sind, ja.
Natürlich. Da kann man sicher, also da kann ich jetzt aber nicht sagen, wie viel Mehl man durch Bambusfasern ersetzen kann. Ich würde es einfach mal mit 100 Gramm probieren.
Genau, kleine Menge ausprobieren.
Kleine Menge probieren und das Ergebnis. Also ich habe auch noch ein Rezept, Brötchen, Low-Carb-Brötchen mit Leinmehl und Mandelmehl und auch mit Bambusfasern. Also da würde ich mal probieren, einen Teil des Mehles durch die Bambusfasern zu ersetzen und lass es uns wissen, wie das Ergebnis geworden ist, für uns auch immer interessant.
Und du hast ja immer noch Bambusfasern da, du hast ja mal eine große Tüte gekauft.
Ich werde weiter probieren, ich habe noch, ja. Ich werde vor allen Dingen, wenn ihr kommt demnächst, werde ich Brot und Brötchen backen, weil ihr ja Low Carb lebt und ich euch ja auch gut bewirten möchte.
Und ich bin mir sicher, dass über kurz oder lang wahrscheinlich auf deiner Website dann auch mal das eine oder andere Rezept mit Bambusfasern dann vorkommen
wird. Mit Sicherheit, ja.
Tja, gut.
Ja.
Hiermit sind wir am Ende angekommen und sagen herzlichen Dank nochmal an Cher für die Unterstützung. Nochmal der Hinweis, wir haben einen YouTube-Kanal, der ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Wenn ihr dort seid, drückt doch mal bitte auf ein Abo und klickt das Like, dann sieht uns YouTube etwas besser und rankt uns etwas höher. Außerdem natürlich, wie gesagt, der Hinweis auf glutenfrei-kochen.de, das Online-Kochbuch von Todel Marquardt. Da gibt es 1318 Rezepte zum Zeitpunkt, wo wir das gerade aufnehmen. Und ja, haut rein und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de.